Je offener, dass ich mit dem Thema umgehe oder je offener, dass ich mit dem Thema auch stelle, desto leichter ist es dann für mich insgesamt.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Machen wir uns nichts vor. Eine Diagnose wie Krebs verändert das ganze Leben. Die Krux an der Sache ist nur, dass es uns tendenziell schwerfällt, sich selbst so blitzartig zu verändern, wie die Diagnose hereingekrätscht ist. Manchen gelingt es, aber es ist auch komplett normal und nachvollziehbar, an dem festzuhalten, was davor war. Manche wollen oder tun so, als wäre alles wie vorher. Ignorieren körperliche und mentale Narben, übergehen Nebenwirkungen und Folgen von Behandlungen. Soweit es geht halt. Wo ich hinschaue, das sehe ich nichts. Ja, auch bei mir war das nach der ersten Diagnose so. Und seien wir uns ehrlich, festhalten gibt eben auch, ja, Halt. Genau das, was wir in einer Situation der Unsicherheit brauchen. Ein solcher Anker zum Festhalten kann das eigene Verhalten sein, unser Charakter, die Persönlichkeit. Leisten, funktionieren, Pläne durchziehen, performen, wie mein erster Gesprächspartner in dieser Folge erzählt, Stefan. Kurz nachdem er zum Studium für literarisches Schreiben in Deutschland zugelassen wird, erhält er die Diagnose Hodenkrebs. Der Tumor wird rausoperiert, es gibt aber noch den Verdacht auf eine Metastase in der Lunge, also wird auch dort operiert. An Stefan scheint das alles einfach abzuperlen.
Ich habe nach dieser Lungen-OP, wollte ich sofort wieder studieren nach Leipzig und bin sofort wieder raufgefahren. Und ich weiß auch noch, ich habe dann auch noch so eine präventive Chemotherapie gehabt und bin direkt nach der Chemo in den Zug gestiegen und bin dann nach Berlin raufgefahren und nach Leipzig. Also wo ich mir heute denke, was ist mit dir los? Du kannst vielleicht 2 Wochen mal frei nehmen und mal ein bisschen reflektieren und den Körper zur Ruhe kommen lassen, aber da wollte ich schon performen. Wie gesagt, nicht im Sinn von Maske aufsetzen, aber ich wollte einfach, dass das Leben sofort wieder normal wird. Also, ich glaube, die waren auch verwundert, wieso ich ständig so schnell wieder da bin. ich wollte das halt einfach. Also die hätten eh totales Verständnis auch gehabt und hatten auch Verständnis für die paar Male, die ich dann wirklich fehlen musste. So. Aber ich wollte einfach unbedingt, dass das so schnell wie möglich normal wird. Und war es natürlich nicht. Und
war dann auch ein bisschen ein Ablenken?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hab mir selber kaum Zeit gegeben, das eigentlich sinken zu lassen und zu kapieren oder eben eine Freundschaft, eine neue Freundschaft mit meinem Körper zu pflegen oder eine neue Beziehung aufzubauen. Ich wollte ganz schnell wieder dieses Werkzeug meines Körpers verwenden und sofort wieder irgendwie meinen Leidenschaften frönen.
Also das heißt, du hast da schon einen Knacks in der Freundschaft mit deinem Körper bemerkt, durch diese Diagnose und durch die Erkrankung?
Ja, sagen wir so, ein Knacks in der Beziehung zu meinem Körper, weil vielleicht war die Freundschaft ja offenbar, war die ja nicht so gut, weil zumindest habe ich lang gebraucht, eine Freundschaft zu entwickeln, weil am Anfang eben habe ich mir eher gedacht, wieso funktionierst du gerade nicht mehr? Oder nicht einmal das habe ich gefragt, ich habe einfach gesagt, du funktionierst jetzt trotzdem. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Und erst so im Laufe, und natürlich hat das irgendwie, das war ein Knacks in der Beziehung, aber diesen Knacks habe ich erst ganz spät wahrgenommen, habe ich ihn natürlich sofort, aber ernst genommen habe ich ihn erst, glaube ich, im Lauf vielleicht ein Jahr nach der Diagnose. Und zwar deswegen. Also mir waren diese, natürlich hat es körperliches Leid gegeben und Unsicherheiten, auch was Sexualität angeht zum Beispiel, ob eh alles funktioniert. Und natürlich hat es Narben gegeben und das Bein hat Wochen und Monate lang eben nicht so funktioniert, wie es jetzt sein sollen. Aber das war alles, das habe ich alles gut irgendwie verdrängen können. Aber was mir dann nach einem Jahr aufgefallen ist, ist eben, dass ich so ruhelos und rastlos eigentlich bin und eigentlich diese Chance, die dieser Krebs auch gewesen wäre oder war, eigentlich noch gar nicht wahrgenommen habe, eben mal kurz innezuhalten und zu ruhen und nicht zu verzweifeln sozusagen an diesem sinnlosen Leid, sondern irgendwie selbst einen Sinn draus zu kreieren aus dieser Situation. Das habe ich erst wirklich so nach einem Jahr, glaube ich, ungefähr ja, kapiert und eingesehen und verstanden, dass das eigentlich, also dass ich eigentlich, wenn ich immer nur davonlaufe und wenn ich immer so tue, als wäre das eigentlich gar nicht gewesen, das fühlt sich einfach nicht gut an. Also das funktioniert so nicht. Also mein Körper braucht diese Zuwendung, sonst geht es mir einfach schlecht, auch wenn ich noch so viel will, dass ich funktioniere. Es funktioniert halt einfach nicht. Und wenn es nur ein dubioses, fast schon halb unbewusstes Gefühl ist, aber so, ich habe, glaube ich, einfach nicht mehr so gern gelebt wie davor, weil ich einfach mit mir selbst nicht mehr so gut in Kontakt gestanden bin. Und das habe ich erst so nach einem Jahr, glaube ich, begonnen wieder zu tun und zu versuchen. Und da hat eigentlich dann wieder eine neue, ja, neue Phase oder neue, ein neues Level von Selbstfürsorge begonnen. Das war im ersten Jahr, was eher so eben Körper, Werkzeug, funktioniere. Und erst durch das Gefühl, okay, irgendwas stimmt da seit einem Jahr eigentlich gar nicht. Und das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass ich einen Schnitt in der Lunge habe und einen Hoden weniger, sondern einfach, weil ich mit mir selber, weil ich vor mir selber auf der Flucht bin, da hat es dann erst begonnen, dass ich mich eigentlich mir liebevoll zugewandt habe.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. 3 Mitglieder haben sich schon als Unterstützer registriert. Willst du auch dabei sein? Schau gleich nach unter alexandergreiner.com/abo. Du erhältst einen exklusiven Newsletter begleitend zu jeder neuen Podcast-Folge und es gibt auch noch weitere Goodies. Deine Unterstützung hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Meinen zweiten Gesprächspartner kennst du bereits aus der ersten Folge. Richard. Er hat Lungenkrebs. Ihm wird gesagt, dass er noch ein paar Jahre zu leben habe. Erinnern wir uns kurz, was uns Richard bereits erzählt hat.
Nachdem ich diese Diagnose bekommen habe, unmittelbar hat mich schon der Onkologe aufgesucht und mich dann quasi beruhigt und das Ganze sei nicht so schlimm und da gibt es eine zielgerichtete Tablettentherapie und hat mit mir dann schon die weiteren Schritte besprochen und wann ich das Medikament bekomme. Also war ja mal für den ersten Augenblick einmal so eigentlich ein bisschen beruhigt wieder.
Zu einer Krebserkrankung gehört aber auch, dass so eine anfängliche Beruhigung auch schnell wieder umschlagen kann, wenn wir diese höchst verunsichernde Situation, in der wir uns gerade befinden, auf uns wirken lassen. Ich habe Richard gefragt, ob er nicht auch Sorgen und Ängste hatte.
Naja, am Anfang von meiner Erkrankung, ja, was sind ein paar Jahre, die erste Woche, wie ich aus dem Spital draußen war, war ich noch eine Woche zu Hause und habe dann immer überlegt, was meinen die mit ein paar Jahre und wie wird das definiert? Und ja, das war schon sehr mies, also das ist, ja, sehr, sehr unangenehm und ganz ungewiss und eigentlich ein bisschen frustrierend, ja, aber jetzt frustrierend auf die Situation, weil wie geht's weiter? Wirkt es nicht, ja.
Aber es hat ja dann gewirkt?
Es hat sehr gut gewirkt, ja. Allerdings hat das Ganze dann eine weitere Geschichte nach sich gezogen, weil ich unter der Einnahme von dem Medikament auch Gehirnmetastasen bekommen habe. Das war dann das haben wir dann bei einer Routinekontrolle ungefähr Juni, Juli 2017 erkannt. Mhm. Und da waren schon etliche kleine bis größere Metastasen in meinem Kopf, Gehirn. Und wie gesagt, die wurden dann auch mit einmal Gamma Knife, also die größeren Metastasen und einmal prophylaktisch mit einer Ganzhirnbestrahlung also behandelt. Da ist mir nicht wirklich gut gegangen, also war das war eine Herausforderung. Also da habe ich relativ lange gebraucht, bis ich diese, nicht das Gamma Knife, das hat mir wenig gemacht und da Anführungszeichen als Laie gesehen, aber die ganze Bestrahlung, die war ziemlich heftig für mich. Allein die Vorstellung von dem, das Prozedere, wie das abläuft, ist auch gewöhnungsbedürftig unter Anführungszeichen. Ja, also da war ich total erledigt. Also so vielleicht zur Erklärung, ich war relativ sportlich gut drauf, aber nachdem der Tumor kleiner geworden ist, aber nach dieser ganzen Bestrahlung, ja, habe ich gerade einmal 100 Meter gehen können, so zur Vorstellung ungefähr halt. Mhm. Also das war ganz schier.
Du bist ja davor viel Rad gefahren, glaube ich, oder?
Ich bin Rad gefahren, hab's dann, ich hab Pausen schon vorher gemacht, aber ich hab's dann wieder probiert. Und ich sage, für meine Verhältnisse hat es ganz gut funktioniert. Aber in diesen Monaten und nach dieser ganzen Bestrahlung habe ich eigentlich nicht viel machen können. Mhm. Also das hätte ich nicht geglaubt, dass das so Auswirkungen hat, weil ich habe das ein bisschen aus Patientensicht mit dem Gamma Knife verglichen, aber das ist ja wirklich ganz zielgerichtet auf dem, weiß ich nicht, ich sage mal Millimeter genau. Das andere war eine ganz flächige Geschichte. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt oder vielleicht habe ich auch die Erklärungen dazu ein bisschen. Mir wurde nämlich gesagt, das Gamma Knife sei viel schlimmer als die Ganzhirngeschichte, aber bei mir war es vom Empfinden umgekehrt. Ja.
Okay.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, das war jetzt ziemlich hart eben. Ich nehme mal an, die Nebenwirkungen und die Folgewirkungen, die unmittelbaren, von der Physis her. Also ja. Es war ja einfach erschöpfend, also dann, oder?
Es war einfach irgendwie vielleicht ein kleines Beispiel. Also ich war ja doch wieder ein bisschen sportlich unterwegs und nach der Ganzhirnbestrahlung war das so, man dachte, ich habe unmittelbar, nachdem die dann beendet war, das war so eine zweiwöchige Geschichte, Montag bis Freitag und nächste Woche wieder Montag bis Freitag und dazwischen am ersten Montag bin ich zu Hause gefahren, denke ich mir, ich gehe eine Station zu Fuß und wo ich sonst normal 5 Minuten gehe, bin ich halt eine Viertelstunde gegangen, also so ungefähr. Also habe gekämpft, dass ich bin zu Hause gekommen, aber es hat dann schon genügt.
Bei Nebenwirkungen, wie Richard sie beschreibt, stelle ich es mir sehr schwierig vor, mit diesen Einschnitten in der körperlichen Leistungsfähigkeit umzugehen. Ich erinnere mich da gleich an meine Chemo damals. Es fühlte sich für mich an, als würde mein Körper nur auf 2% Leistung laufen. Überlebensmodus. Nach dem Ende der Therapie besserte sich mein Zustand aber schnell wieder. Richards Diagnose ist natürlich unvergleichlich schwerwiegender. Das zeigt auch der Progress, dem er ausgeliefert ist, also das Fortschreiten der Erkrankung. Die Gehirnmetastasen, die trotz der Therapie entstanden sind. Dennoch behält er sich den hoffnungsvollen Blick nach vorn, betreibt Sport, bleibt aktiv. Mittlerweile liegt Richards Diagnose fast 9 Jahre zurück. Das ist schon erstaunlich, galt Lungenkrebs früher noch als rasches Todesurteil. Was mir Richard sonst noch alles erzählt hat, wirst du in späteren Folgen hören. Abonniere jetzt gleich, um keine Folge zu verpassen. Von der eingeschränkten Leistungsfähigkeit ist es nicht mehr weit zum Gedanken, nicht mehr stark zu sein, eine reduzierte Männlichkeit zu verspüren, vielleicht sogar zu glauben, nicht mehr genügend Mann zu sein. Davon erzählt mein dritter Gesprächspartner in dieser Folge, Michael. Er erhält die Diagnose Prostatakrebs. Die Krankheit managt er selbstbewusst wie ein Projekt. Er holt sich auch 2x sexualtherapeutische Unterstützung, denn mit den möglichen Folgen der Behandlung, Inkontinenz und erektile Dysfunktion, nimmt er einen geänderten Blick auf sein Mannsein wahr.
Das ist dann nach der OP gekommen und auch so mit diesen, ja, wir haben mit den Themen auseinandergesetzt, habe, welche Veränderungen das gibt und welche Möglichkeiten das gibt und was es sein könnte und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, hoffentlich ist das alles nicht bei mir. Mhm. Und dann halt nach der OP war es halt dann schon das eine oder andere, das halt eingeschränkt halt gewesen ist. Und da habe ich mir gehofft, ja, hoffentlich klappt es dann wieder gut mit, großes Thema ist Inkontinenz, ist großes Thema bei der Prostata-OP. Und das war so, hoffentlich trifft mir das nicht. Das andere ist halt Erektile Dysfunktion. Auch das habe ich mir gedacht, hoffentlich trifft mir das nicht. Weil, ja, wie alt war ich? Ja, gut 50, also 52. Und ja, das sind halt so Themen, die einem halt dann da durch den Kopf gingen, wie das dann ist. Und zuerst habe ich mir gedacht, ist es egal? Und dann nach der OP ist das dann alles so sukzessive gekommen, dass ich, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, naja, bin ich dann ein richtiger Mann und. Also da sind verschiedene Dinge gekommen und da war eine große Stütze meine Frau, meine Partnerin, die mir dann gesagt hat, also, das macht das nicht das alleine aus, sondern du bist als Mensch insgesamt mit all deinen Stärken und Schwächen und mit allem drum und dran. Also sie hat da einen wesentlichen Beitrag geleistet, auch vom Selbstwert her. Weil das war schon eine intensive Zeit.
Seid ihr schon sehr lange zusammen, oder?
Ja, wir sind schon sehr lange benannt. Heuer werden es 35 Jahre.
Wow. Ja. Okay. Starke Verbindung, starke Beziehung.
Genau. Genau.
Du hast jetzt Erektile Dysfunktion, im normalen Sprachgebrauch impotent. Du hast die Inkontinenz auch angesprochen. Ja. War das dann für dich ein Problem nach der OP?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also da hat mir eben auch der Bekannte den Tipp gegeben und hat gesagt, fang früh genug an mit Physiotherapie, Beckenbodentraining. Also das ist eben so dieses Thema gewesen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also da ist mir relativ gut gegangen. Ich habe doch das eine oder andere lustige Erlebnis dann dabei gehabt, weil es ist ja so, ja, bei Frauen nach Geburten ist es ganz gang und gäbe, dass sie Beckenbodentraining machen müssen. Also es hat mir eben danach meine Frau gesagt, ja, ist eh nichts Neues. Also ja, aber ich habe als Mann habe ich kein Beckenbodentraining bis zu diesem Zeitpunkt gemacht. Und es waren dann auch lustige Geschichten. Auch im Sommer haben wir dann halt einmal im Garten Beckenbodentraining gemacht. Und es war echt lustig auch. Also auch so diesen Humor dabei nicht zu verlieren. Mhm. Ja, also das ist schon irgendwie so ein Lebenselixier, dass der Humor und der positive Zugang dann trotz all dieser Thematiken halt nicht zu kurz gekommen ist.
Und die Nachbarn werden wahrscheinlich geschaut haben, was machen die da?
Nein, ich habe sie ja nicht so gut gesagt.
Ah, wirklich?
Nein, wir verstehen uns recht gut. Ja, also es passt recht gut. Ja.
Okay, vorhin hast du auch gesagt, dass du das Thema den Ball schon flach gehalten hast.
Ja, Nachbarn sind im Freundeskreis. Okay. Also das ist, wir haben ein Haus mit Familienanschluss, sage ich immer dazu. Mhm. Also wir sind da sehr eng verbunden. Mhm. Und das ist sind eben sehr gute Freunde von uns.
Ja. Das heißt, da wird auch über Krankheiten gesprochen?
Genau, wird auch über Krankheiten gesprochen.
Voll super. Ja. Ja. Sehr gut. Und nochmal zurück zur erektilen Dysfunktion. Wie ist der dann damit gegangen nach der OP?
Ja, nicht so gut. Also das ist noch nach wie vor ein Thema, das mich immer wieder begleitet. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen und mit allen Themen oder Beratungen, die ich halt gekriegt habe, gleich im Krankenhaus, dann nachher mit den Hilfsmitteln, die halt zur Verfügung stehen. Und es gibt dann im Krankenhaus in Linz, ich war da bei den Elisabethinen, eben dann auch gleich eine Sexualberatung dann dazu, okay. Wo eben dann die Themen ganz offen angesprochen werden. Und ich habe dann für mich auch dazu gelernt.
Dazwischengrätschen, wie war das für dich, da mit jemandem Wildfremden
drüber zu sprechen? Ja, insofern, weil ich habe dann, das ist auch ein Projektstatus, weil ich kann nur gewinnen, also ich kann nichts verlieren. Und je offener, dass ich mit dem Thema umgehe oder je offener, dass ich mit dem Thema auch stelle, desto leichter ist es dann für mich insgesamt halt. Und es war natürlich komisch. Nur dazu war das eine Sexualtherapeutin, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, wie ist das jetzt? Und ich gesagt, und das müssen sie halt machen. Und wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, wenn sie das sagt, sie hat die Erfahrungswerte dazu, dann mache ich das halt so. Also das war schon sehr wichtig, da auch gleich im Krankenhaus diese Begleitung zu haben.
Und sie hat ja die Expertise, sie kennt ja wahrscheinlich wahnsinnig viele verschiedene Patientengeschichten.
Genau, und das ist ein fixer Punkt, also das ist eben, ich glaube, das war 2 Tage bevor der Entlassung dann vom Krankenhaus, ist eben dieses Beratungsgespräch dabei.
Aber das war ein einmaliges
Gespräch? Das war ein einmaliges Beratungsgespräch, aber man hätte auch nochmal wieder hinkommen können, also wenn ich sage, ja, ich habe da noch eine Frage oder so, dann also es ist eine fixe Stelle vor Ort im Krankenhaus.
Er probiert dann unterschiedliche Therapien aus, Arzneimittel, die erektionsfördernd wirken können. Einmal klappt die Erektion damit, einmal nicht. Sie wirken mal so, mal so. Für Michael ist nicht nachvollziehbar, warum.
Aber es ist auch vielleicht die Wichtigkeit nicht mehr so groß. Ist schon, aber trotzdem nicht mehr so groß, wie es am Anfang gewesen ist. Also dieses große, ja, das muss halt so sein, weil es halt immer so war, sondern auch neue Dinge halt auch zu entdecken.
Du meinst, es ist die Wichtigkeit, eine Reaktion zu haben?
Genau, die Wichtigkeit, eine Reaktion zu haben, ja.
Mhm. Wie kam es?
Ja, weil ich dazwischen dann schon einmal auch irgendwie, weil ich mir gedacht habe, es kann eh nicht nur das sein. Und ja, das ist so, ja, doch Mann sein. Das hängt für mich halt trotzdem auch mit Mannsein zusammen. Und es ist schon ein gutes Gefühl, das möchte ich nicht missen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass das halt immer so sein muss und dass halt einfach das anders werden darf. Und es auch schön sein darf. Speziell auch Richtung Stärke oder seinem Mann stehen, wie man so schön sagt, das hat sich verändert. Also das ist auch ein bisschen doch mehr loszulassen und freier zu sein. Also dieses Druck, den Druck zu haben, man muss funktionieren, so in diese Richtung. Und ja, und es ist halt wirklich unterschiedlich. Also ich möchte nicht sagen, dass das jetzt vorbei ist oder dass ich da jetzt durch bin mit dem Thema, sondern es sind halt sehr unterschiedliche Wellen. Das kommt und geht mit Wellen. Und ich habe da bei einer Reha habe auch eine Sexualtherapeutin gehabt und die war auch super. Die war echt klasse, die mir halt das auch gezeigt hat, über diese Themen auch zu sprechen. Also das große Thema ist da beim Mannsein auch, dass man mit der Partnerin oder sich auch mit einem Freundeskreis einmal austauscht, wie es denen so geht. Und wenn man dann so Erlebnisse dann hört und sagt, naja, so wichtig ist das jetzt nimmer oder ja, Sex wird überbewertet und solche Dinge auch von gesunden Männern auch zu hören, dann denke ich mir, okay, auch spannend. Aber ja, man redet halt nicht so gerne darüber oder viele Männer reden halt nicht so viel drüber.
Mhm. Ja, schön, dass wir jetzt drüber reden.
Ja, weil es einfach, ich habe eh überlegt, soll ich oder soll ich nicht und irgendwie ist mir doch ein Bedürfnis, weil es seit vielen anderen da draußen auch so geht und in den einen oder anderen Gespräch, was ich halt führen habe, dürfen schon in der Zwischenzeit das auch immer wieder mal auftaucht und sie die Männer dann bei mir bedankt haben für die Offenheit, die ich halt dann gesagt habe, weil man dann halt nicht alleine ist. Also das ist so ein gutes Gefühl.
Die Takeaways dieser Folge. Performen, Maske aufsetzen, sich selbst Normalität vorspielen, von der Krankheit ablenken, das berichtet Stefan. Aber die Diagnose ist auch eine Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, um eine neue Beziehung zu seinem eigenen Körper wieder aufzubauen. Innehalten, ruhen, die Rastlosigkeit hinter sich lassen. Richard behält sich trotz der Schwere der Diagnose den hoffnungsvollen Blick nach vorne. Er wählt einen möglichst aktiven Umgang mit den Nebenwirkungen, der weiterhin seinem Selbstbild von sich, ein sportlicher Mensch zu sein, entspricht. Sein Fokus in der Bewältigung liegt auf Bewegung und mentaler Stärke, um den gefühlten Kontrollverlust möglichst abzubauen. Michael sagt, je offener er sich den körperlichen Veränderungen, den Folgen der Behandlung, dem Thema erektiler Dysfunktion stellt, auch wenn sich das im ersten Moment komisch und unnatürlich anfühlt, desto leichter kann er damit umgehen. Er urteilt, ich kann nichts verlieren, ich kann nur gewinnen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung. In der nächsten Folge stellen wir uns der Frage, wie geht es dir? Bis bald.